Mit Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Herr Pfarrer Gerstner, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Martin.
Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung ist heute unser Thema. Darüber wollen wir sprechen. Sie haben dazu eigens einen Vortrag vorbereitet. Was ist denn eigentlich Schöpfung, Herr Pfarrer?
Ja, was ist Schöpfung? Darüber wollen wir uns heute ein wenig Gedanken machen. Wir beten ja im Glaubensbekenntnis ganz am Anfang, dass wir an den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben. Und wir glauben, das ist das Erste, was wir uns heute vornehmen wollen, nachzudenken, zu bedenken. Wir glauben, dass dieser Gott, dieser Schöpfer zum Erschaffen nichts schon vorher Existierendes und keinerlei Hilfe benötigt. Also diese Schöpfung, von der wir sprechen wollen heute, ist nicht zwangsläufig aus einer Substanz ausgeflossen, aus etwas, das schon da war ja. Auch nicht aus der göttlichen Substanz zunächst einmal. Also die Schöpfung ist nicht zwangsläufig aus der göttlichen Substanz ausgeflossen. Gott erschafft in Freiheit, nämlich aus nichts. Das ist die Aussage, die wir in der Theologie haben und nennen das Creatio ex nihilo. Gott hat also aus dem Nichts geschaffen. Und Theophil von Antiochien, den möchte ich da in diesem Zusammenhang zitieren. Er sagt, falls Gott die Welt aus einem schon vorher existierenden Stoff gezogen hätte, was wäre dann dabei außerordentlich? Wenn man einem menschlichen Handwerker das Material gibt, macht er daraus alles, was er will. Die Macht Gottes hingegen zeigt sich gerade darin, dass er vom Nichts ausgeht, um alles zu machen, was er will. Das ist eine gewaltige Aussage. Für uns schlecht vorstellbar, weil wir eigentlich das Nichts nicht kennen. Wir kennen ja nur die materiellen, vielleicht auch geistigen Dinge etwas. Ja, wir sehen die materielle Welt, aber uns jetzt das Nichts vorzustellen, das ist eigentlich jenseits unserer Möglichkeiten. Aber Gott hat aus einem Nichts, das da war, ja, das auch existiert hat, hat er etwas gemacht. Gott allein hat das Universum frei, direkt und ohne irgendeine Hilfe erschaffen. Das ist die erste Aussage. Er hat niemand dazu gebraucht. Aus Gott allein kommt die Schöpfung. Und kein Geschöpf hat die unendliche Macht, die notwendig ist, um im eigentlichen Sinn des Wortes zu erschaffen. Das heißt, etwas, das überhaupt nicht existierte, hervorzubringen und ihm das Sein zu geben, es aus nichts, also ex nihilo, wie es lateinisch heißt, ins Dasein zu rufen. Das ist schon mal das Erste für uns Wichtige, dass wir das heute Abend uns ins Gedächtnis heben. Gott hat die Welt, die Schöpfung, alles, was ist, aus nichts erschaffen. Warum hat er das gemacht? Das ist die zweite wichtige Frage. Warum hat Gott dies gemacht? Warum, so sagt der Religionsphilosoph Bernhard Welte, ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Die eigentliche tiefste religionsphilosophische Frage überhaupt. Warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Grund also für die Schöpfung. Die Schrift und die Überlieferung, sie lehren und preisen stets die Grundwahrheit, die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. So heißt es im Ersten Vatikanischen Konzil in den Dokumenten. Und wie der heilige Bonaventura erklärt, hat Gott alles erschaffen, nicht, ich zitiere, um seine Herrlichkeit zu mehren, sondern um seine Herrlichkeit zu bekunden und mitzuteilen. Gott hat nämlich keinen anderen Grund, und das ist die Antwort auf unsere Frage, was ist der Grund für die Schöpfung? Gott hat keinen anderen Grund zum Erschaffen als seine Liebe und Güte. Thomas von Aquin sagt, die Geschöpfe gingen aus der mit dem Schlüssel der Liebe geöffneten Hand Gottes hervor. Und das Erste Vatikanische Konzil, das erklärt, dieser alleinige, wahre Gott hat in seiner Güte und allmächtigen Kraft, nicht um seine Seligkeit zu vermehren, noch um Vollkommenheit zu erwerben, sondern um seine Vollkommenheit zu offenbaren, durch die Güter, die er den Geschöpfen gewährt, aus völlig freiem Entschluss von Anfang der Zeit an aus nicht zugleich beide Schöpfungen geschaffen, die geistige und die körperliche. Gott hat also von Anfang der Zeit an aus nichts zugleich beide Schöpfungen geschaffen, die geistige und die körperliche. Soweit das Konzilsdokument des Ersten Vatikanums. Gottes Ehre ist es also, dass sich seine Güte zeigt und mitteilt. Für uns ist das vielleicht auch ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass Gott in sich lebendig ist, kein statischer Block, sondern dass er in sich lebendig ist und dass er uns diese Lebendigkeit, diese Kraft, die in ihm ist, dieses Leben, dass er dies uns mitteilt, und zwar nicht, weil ihn irgendjemand dazu gezwungen hätte, sondern aus Güte teilt er sich uns mit. Er zeigt und mitteilt uns seine göttliche Güte. Und dazu ist die Welt geschaffen. Im Epheserbrief heißt es, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Denn, so sagt Irenäus von Lyon, denn Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes. Wenn ja schon die Offenbarung Gottes durch die Schöpfung allen, die auf Erden leben, das Leben verleiht, wie viel mehr muss dann die Kundgabe des Vaters durch das Wort denen, die Gott schauen, das Leben verleihen? Also, das letzte Ziel der Schöpfung ist es, dass Gott, der Schöpfer von allem, endlich alles in allem sein wird, indem er zugleich seine Herrlichkeit und unsere Seligkeit bewirkt. Also nochmal kurz zusammenfassend dürfen wir sagen, mit der Erschaffung der Welt und des Menschen hat Gott das erste und allumfassende Zeugnis seiner allmächtigen Liebe und Weisheit sowie die erste Ankündigung seines gnädigen Ratschlusses gegeben, welcher sich in der Neuschöpfung durch Christus schließlich verwirklicht. Gott hat die Welt erschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen und mitzuteilen. Dass seine Geschöpfe an seiner Wahrheit, Güte und Schönheit dann schließlich auch teilhaben, das ist die Herrlichkeit, für die sie Gott erschaffen hat. Das Glaubensbekenntnis des vierten Laterankonzils sagt, Gott schuf am Anfang der Zeit aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche. Diese beiden Welten, die eine Welt, in der wir zu Hause sind, hier diese Erde, das Universum, das Weltall und dann auch die geistige, die Welt der Engel, die Welt der Geistwesen, die sich auch zwischen diesen beiden Welten bewegen können, der geistigen und der körperlichen. Also Gott schuf am Anfang der Zeit aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Und danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht.
Heute sprechen wir über die Schöpfung, ganz konkret, wie begegnete uns Gott in der Schöpfung? Und viele Antworten können wir darauf geben mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Herr Pfarrer Gerstner, im Kolosserbrief steht, Paulus hat es ausgedrückt, alles hat Gott durch ihn geschaffen und in ihm findet es sein letztes Ziel. Also wenn wir uns jetzt mal die Schöpfung genau betrachten, der Schöpfungsakt ist ja eigentlich der Beginn alles Seins.
Genau, der Schöpfungsakt ist der Beginn allen Seins. Vorher hat nichts existiert außer Gott. Und unser Glaubensbekenntnis beginnt mit diesem Gott, denn Gott ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende von allem. Unser Credo, unser Glaubensbekenntnis beginnt mit Gott, dem Vater, denn der Vater ist die erste göttliche Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Und es beginnt mit der Erschaffung des Himmels und der Erde, denn die Schöpfung ist der Anfang und die Grundlage aller Werke Gottes. Die Schöpfung ist also, so können wir sagen, der Beginn der Heilsökonomie, also der Beginn dieser heilsamen Zeit, die Gott dem Menschen zur Verfügung stellt. Diese Zeit, die irgendwo ja natürlich beginnen muss. Der Anfang der Heilsgeschichte ist diese Schöpfung. Da fängt das alles Gute an, weil Gott die Schöpfung ja in Güte, als Ausdruck seiner Güte erschaffen hat. Beginn also der Heilsökonomie, der Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte, das wissen wir selber als Christen, gipfelt dann auch in Christus. Das ist das, was Sie gerade zitiert haben vom Apostel Paulus. Und umgekehrt ist das Christusmysterium die entscheidende Erhellung auch dann wieder des Schöpfungsmysteriums. Es enthüllt das Ziel, auf das hin Gott im Anfang Himmel und Erde schuf, wie es in Genesis 1,1 heißt. Also schon von Anfang an hatte Gott die Herrlichkeit der Neuschöpfung in Christus dann auch wieder vor Augen. Und wichtig für uns, es gibt nichts, was nicht dem Schöpfer sein Dasein verdankt. Also alle Schöpfung ist verdankt. Unser ganzes Leben ist ein verdanktes Leben. Nicht etwas, worauf wir Anspruch hätten oder worüber uns wir rühmen könnten, was wir geleistet haben, was wir sind und wie toll und all diese Dinge, die man heute oft von Menschen hört, die sich von diesem Schöpfungsgedanken letztlich gelöst haben. Nein, es gibt nichts, was nicht dem Schöpfer sein Dasein verdankt. Die Welt begann, als sie durch das Wort Gottes aus dem Nichts geschaffen wurde. Alle existierenden Wesen, die ganze Natur, die ganze Menschheitsgeschichte wurzeln in diesem Urereignis. Durch diese Genesis ist die Welt gebildet worden und hat schließlich die Zeit begonnen. Und wir können jetzt ein bisschen weitergehen von unserem Monotheismus her, der im Alten Testament schon prägend war, wollen wir natürlich auch reinschauen, dass wir den Ursprung dieser Schöpfung in der Dreifaltigkeit finden, im dreifaltigen Gott. Denn die gesamte göttliche Ökonomie, diese Heilsökonomie, von der ich gerade sprach, die der Beginn der Heilsgeschichte ja auch ist, ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Personen. Also nicht nur einer, sondern der drei. So wie die Dreifaltigkeit ein und dieselbe Natur hat, so hat sie auch nur ein und dasselbe Wirken. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind nicht drei Ursprünge der Schöpfung, sondern ein Ursprung. So sagt das Konzil von Florenz 1442. Und doch wirkt jede göttliche Person das gemeinsame Werk gemäß ihrer persönlichen Besonderheit. Im Anschluss an das Neue Testament bekennt deshalb die Kirche, es ist ein Gott und Vater, aus dem alles, ein Herr Jesus Christus durch den alles und ein Heiliger Geist in dem alles ist. Schon sehr früh festgelegt. Zweites Konzil von Konstantinopel 553. Vor allem die göttlichen Sendungen der Menschwerdung und der Spendung des Heiligen Geistes lassen dann auch wieder die Eigenarten der göttlichen Personen zutage treten. Aber jetzt nochmal an den Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. So lesen wir in diesem berühmten Johannesprolog, den wir an Weihnachten vorgeführt bekommen. Und das Neue Testament offenbart, dass Gott alles durch das ewige Wort, seinen geliebten Sohn, erschaffen hat. Dreifaltigkeit. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, heißt es im Kolosserbrief. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Und der Glaube der Kirche bezeugt auch das Schöpfungswirken des Heiligen Geistes. Dieser ist es, der lebendig macht, heißt es im Credo von Nicäa, Konstantinopel. Der Schöpfergeist, wir kennen Veni Creator Spiritus, der Quell alles Guten, Die unzertrennliche Einheit des Schöpfungswirkens des Sohnes und des Geistes mit dem des Vaters wird im Alten Testament allerdings auch schon angedeutet und dann im Neuen Bund offenbart. Geoffenbart in der Glaubensregel der Kirche schließlich dann klar ausgesprochen. Nur einer ist Gott und Schöpfer, er ist der Vater, er ist Gott, er der Schöpfer, der Urheber, der Bildner, der durch sich selbst, das heißt durch sein Wort und seine Weisheit, alles gemacht hat, so sagt Irenäus von Lyon. Durch den Sohn und den Geist, die gleichsam seine Hände sind. Die Schöpfung ist also das gemeinsame Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich fasse kurz zusammen. Das Schöpfungswerk wird insbesondere dem Vater zugeschrieben. Doch ist es ebenfalls eine Glaubenswahrheit, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist das einzige unteilbare Schöpfungsprinzip sind. Und Gott, der das Weltall erschaffen hat, erhält es im Dasein durch sein Wort, den Sohn, der das All durch sein machtvolles Wort trägt und durch seinen Schöpfergeist, der das Leben spendet.
Sie hören Radio Horeb. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung, ist heute unser Thema. Mit Pfarrer Benno Gerstner sind wir verbunden. Herr Pfarrer Gerstner, welche Aufgabe hat eigentlich die Schöpfung und vor allen Dingen, welche Aufgaben haben wir Menschen in der Schöpfungsordnung?
Ja, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache, jetzt auch, wenn wir das weiterdenken, was wir theologisch grundgelegt haben. Es wächst beim Zuhören sicher die Ehrfurcht vor dem, der dies alles geschaffen hat, was wir anschauen dürfen. Gerade wenn man in schöner Natur zu Hause ist, wie wir hier im Schwarzwald oder an anderen schönen Flecken auch dieses Landes oder der Welt, dann kann man immer wieder nur ehrfürchtig staunend vor dem stehen, was Gott geschaffen hat, was wir sehen können, anschauen können. Oder wenn wir in die Herrlichkeit des Kosmos schauen, ins Weltall, in die entfernten Äonen von Sternen und in die Sonnensysteme, dann bleibt uns oft der Atem stehen, wenn wir an den Himmel schauen in der Nacht, wenn die Sterne sich zeigen. Das ist wahrhaft eine Begegnung mit dem Allerhöchsten, mit dem, der all dies gemacht hat. Es ist ein Staunen in uns, das diese Wirklichkeit der Schöpfung hervorruft. Und es kann aus diesem Staunen dann auch die Anbetung Gottes werden. Und die ist auch die Aufgabe der ganzen Schöpfung, dass wir Gott, der alles geschaffen hat, aus nichts erschaffen hat, aus Güte aus nichts erschaffen hat, dass wir diesem Gott unsere Anbetung auch immer wieder gewähren, dass wir vom Staunen zum Anbeten, zum Loben und Preisen kommen. Denken wir nur an den Franz von Assisi mit seinem wunderbaren Sonnengesang, den man vielleicht dann auch immer wieder mal in die Hand nehmen kann und sich zu eigen machen kann. Aber Anbetung der Schöpfung bedeutet für mich auch und bedeutet für uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, dass wir diese Schöpfung, gute Schöpfung Gottes, auch bewahren, dass wir Ehrfurcht vor dieser Schöpfung haben. Das siebte Gebot verlangt von uns, die Unversehrtheit der Schöpfung zu achten. Tiere, Pflanzen und leblose Wesen sind von Natur aus zum gemeinsamen Wohl der Menschheit von gestern, heute und morgen bestimmt. Die Bodenschätze, die Pflanzen und die Tiere der Welt, die dürfen nicht ohne Rücksicht auf sittliche Forderungen genutzt werden. Und die Herrschaft über die belebte und die unbelebte Natur, die der Schöpfer der Menschen übertragen hat, ist nicht absolut. Sie wird gemessen an der Sorge um die Lebensqualität des Nächsten, wozu auch die künftigen Generationen zählen. Sie verlangt Ehrfurcht vor der Unversehrtheit der Schöpfung. Tiere sind auch Geschöpfe Gottes, unterstehen seiner fürsorgenden Vorsehung. Schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen sie Gott. Und darum schulden ihnen auch die Menschen Wohlwollen. Erinnern wir uns, mit welchem Feingefühl die Heiligen, zum Beispiel der heilige Franz von Assisi und der heilige Philipp Neri, die Tiere behandelt haben. Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bild geschaffen hat. Und somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten. Aber es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Auch ist es unwürdig, für sie Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt. Der Schöpfer, er hat dem Menschen das Recht gewährt, über die Rohstoffe, Pflanzen und Tiere der Welt zu verfügen. Dabei muss aber der Mensch die sittlichen Verpflichtungen achten, auch gegenüber den kommenden Generationen. Nun, weil Gott mit Weisheit erschafft, ist die Schöpfung geordnet. Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, heißt es in der Weisheitsliteratur. Im ewigen Wort und durch das ewige Wort, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ist die Schöpfung erschaffen. Und für den Menschen, der nach Gottes Bild ist, ist sie bestimmt. An ihn, der zu einer persönlichen Beziehung zu Gott berufen ist, richtet sie sich. Das ist jetzt das, was für uns so wichtig ist. Gott begegnet uns in der Schöpfung. Er will uns ansprechen in der Schöpfung. Ja, er hat die Schöpfung für uns gemacht. Wir sind zu einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott berufen. Und was uns Gott durch seine Schöpfung sagt, das kann unser Verstand, der am Licht des göttlichen Verstandes teilhat, vernehmen, allerdings nicht ohne große Mühe und nur in einer demütigen, ehrfürchtigen Haltung gegenüber dem Schöpfer und seinem Werk. Weil die Schöpfung aus der göttlichen Güte hervorgegangen ist, hat sie an dieser Güte teil. Die Schöpfung ist von Gott gewollt, als ein Geschenk an den Menschen, als ein Erbe, das für ihn bestimmt und ihm anvertraut ist. Die Kirche musste wiederholt dafür einstehen, dass die Schöpfung einschließlich der materiellen Welt gut ist. Die in der Schöpfung eingeschriebenen Gesetze und die Beziehungen zu achten, die sich aus der Natur der Dinge ergeben, ist ein Grundsatz der Weisheit und eine Grundlage der Sittlichkeit. Schönheit, ja, die Schönheit der Schöpfung spricht uns an, will uns ansprechen. Ordnung und Harmonie der erschaffenen Welt ergeben sich aus der Verschiedenheit der Seinsformen und der Beziehungen unter diesen. Und der Mensch entdeckt sie nach und nach als Naturgesetze. Wir dürfen uns also auch freuen über diese Schönheit, aber auch dahinter schauen, ein bisschen versuchen zu ergründen, was dahinter steckt. Das ist die Wissenschaft, das sind Naturgesetze, die wir erforschen dürfen. Und sie rufen, wenn es richtig läuft, auch wiederum die Bewunderung der Wissenschaftler hervor. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung, ist unsere Thematik. Ja, Bewunderung, die man hinter Naturgesetzen entdeckt, hinter den wunderbaren Gesetzen, die Gott hineingelegt hat. Da kann so mancher, wurde schon so mancher Wissenschaftler, auch der vielleicht skeptisch war, zum gläubigen Menschen. Und wir wissen von großen Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, dass sie am Ende ihrer Zeit oft als große Gläubige auch dastanden. Die Schönheit der Schöpfung widerspiegelt die unendliche Schönheit des Schöpfers. Sie soll Ehrfurcht wecken und den Menschen dazu anregen, seinen Verstand und seinen Willen dem Schöpfer unterzuordnen. Wenn wir an den achten Tag denken, ja, für uns, so möchte ich sagen, ist nach den 7 Tagen der Schöpfung, dem Tag der Ruhe dazwischen, dem Sabbat, 6 Tage Schöpfung, 1 Tag Ruhe, ist für uns nun ein neuer Tag angebrochen, der Tag der Auferstehung Christi. Das ist der Gipfel der Schöpfung, das ist die Erlösung des Menschen. Der 7. Tag vollendete einst die 1. Schöpfung. Und am 8. Tag beginnt dann die Neuschöpfung. So gipfelt das Schöpfungswerk dann schließlich im noch größeren Werk der Erlösung. Die 1. Schöpfung findet ihren Sinn und Höhepunkt in der Neuschöpfung in Christus, welche die 1. an Glanz dann übertrifft. Und so können wir sagen, dass Gott uns begegnet in seiner Schöpfung, in der Creatio ex nihilo, in dieser Welt, in der wir leben dürfen, aber dass der Gipfel aller Schöpfung, das höchste aller Geschöpfe sozusagen, der menschgewordene Gottessohn ist. Und dass in ihm dann noch einmal eine Neuschöpfung ihren Anfang genommen hat und die Heilsökonomie, die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen schließlich zum Höhepunkt, zum Gipfel geführt hat.
Wieder zurück bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Unsere Thematik heute mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Pfarrer Gerstner, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Wenn wir jetzt mal den naturwissenschaftlichen Aspekt mit hineinbringen, könnten wir uns auch auf Max Planck berufen, der auch gesagt hat, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Also an Gott geht kein Weg dran vorbei.
Ja, also das ist wunderbar formuliert, das kann ich nur unterstreichen, dass dies letztlich die Wahrheit ist. Die einen erkennen sie früher, die anderen später, aber irgendwann kommen wir zu diesen Grundfragen des Menschen und die können wir wirklich in Verbindung mit der Frage nach der Schöpfung auch stellen. Das sind ja die Fragen der Menschen aller Zeiten. Woher kommen wir? Ne? Das ist ja eine Grundfrage. Und das sind auch Grundfragen der Naturwissenschaft. Woher kommen wir, wohin gehen wir, woher stammen wir, wozu sind wir da, woher kommt alles und was da ist und wohin ist es unterwegs? Also diese Fragen, die Frage nach dem Ursprung und die Frage nach dem Ziel, die lassen sich einfach nicht voneinander trennen und sie sind für den Sinn und die Ausrichtung unseres Lebens und unseres Handelns entscheidend. Und die Naturwissenschaft, sie versucht diese Geheimnisse, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, zu ergreifen, zu durchdringen, zu durchschauen. Und das ist auch in Ordnung, das dürfen wir auch tun. Aber die Frage ist eben auch immer wieder, wie wir an die Wirklichkeit, an die Schöpfung herangehen. Die einen tun es eben mit dem Glauben und haben dann das Geschenk in allem, was da sich so Schönes eröffnet für uns, auch Gott zu erkennen und ihre Liebe zu Gott und ihren Glauben an Gott bestätigt zu sehen. Und die anderen, wie Max Planck es formuliert, sind eben die, die erst mit Kritik und mit kritischer Grundeinstellung, vielleicht sogar mit einem agnostischen Grund, mit einer agnostischen Grundeinstellung oder sogar atheistischer Grundeinstellung rangehen oder rangingen auch an das Auseinanderpflücken der naturwissenschaftlichen Fragen und Dinge. Und dann aus dem Staunen nicht mehr rausfinden können, weil es ist ja so, hat ein Naturwissenschaftler auch gesagt, wenn man in der Naturwissenschaft eine Tür geöffnet hat, die lange verschlossen vor einem lag, dann eröffnen sich dahinter wieder 100 neue Türen, die es zu öffnen gilt. Also der große Naturwissenschaftler, der erkennt auch, dass die Suche nach diesem Gott letztlich eine unendliche ist. Also in eine Unendlichkeit auch hineinführt, da Gott selbst ja unendlich ist. Und da wir auch annehmen dürfen, sogar von Naturwissenschaftlern bis heute bestätigt, dass das Universum immer noch sich ausweitet. Also auch hier eine Unendlichkeitstheorie zugrunde gelegt wird. Aber Wissenschaft, Naturwissenschaft und Schöpfungstheologie sind also absolut keine Widersprüche, sondern sie können im guten, im besten Fall auch zueinander hinführen, einander sozusagen bestätigen. Vielleicht der eine, der Gläubige, schon am Anfang und der, der nur naturwissenschaftlich an eine solche Sache herangeht, vielleicht am Ende. Auf jeden Fall sind diese Fragestellungen von großer Bedeutung. Gewiss kann schon der menschliche Verstand eine Antwort auf die Frage nach den Ursprüngen finden. Das Dasein eines Schöpfergottes lässt sich dank dem Licht der menschlichen Vernunft aus seinen Werken mit Gewissheit erkennen, wie es heißt, auch in den Konzilsdokumenten. Wenn auch diese Erkenntnis oft durch Irrtum verdunkelt und entstellt wird. Und darum bestärkt und erhält der Glaube die Vernunft, damit sie diese Wahrheit richtig versteht. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Die Wahrheit von der Schöpfung ist für das ganze menschliche Leben so wichtig, dass Gott in seiner Güte seinem Volk alles offenbaren wollte, was hierüber zu wissen für das Heil bedeutsam ist. Über die jedem Menschen mögliche natürliche Erkenntnis des Schöpfers hinaus hat Gott dem Volk Israel nach und nach das Mysterium der Schöpfung geoffenbart. Er, der die Patriarchen berufen, das von ihm erwählte Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, geschaffen und geformt hat, offenbart sich als der, dem alle Völker der Erde und die ganze Welt gehören, als der, der ganz allein Himmel und Erde gemacht hat. Somit lässt sich also die Offenbarung der Schöpfung nicht trennen von der Offenbarung und Verwirklichung des Bundes, den Gott der Einzige mit seinem Volk geschlossen hat. Die Schöpfung wird geoffenbart als der erste Schritt zu diesem Bund, als das erste universale Zeugnis der allmächtigen Liebe Gottes. Die Wahrheit von der Schöpfung kommt auch in den Botschaften der Propheten, im Gebet der Psalmen und der Liturgie sowie in den Weisheitssprüchen des auserwählten Volkes schließlich zum Ausdruck und findet, wie gesagt, noch einmal seinen Höhepunkt darin, dass in Christus dann diese Neuschöpfung geschieht, dass alles neu erschaffen wird und dass der Geist daran mitwirkt, die Kraft Gottes, auch hier wiederum dann die Dreifaltigkeit, die auch diese Neuschöpfung in Christus zustande bringen wird. Und hier, in diesem Punkt, fließen dann im günstigsten Fall die philosophischen Grundlegungen, die Theologie als die Wissenschaft, die sich mit diesen Fragen per se beschäftigt, und dann eben auch die Naturwissenschaft, die den Ausfluss dieser Fragen letztlich das tiefste Geheimnis versucht zu ergründen, zusammen. Also wenn das gelingt, Philosophie, Theologie und die Naturwissenschaft in der Frage nach dem Sinn der Schöpfung und wie begegnet uns nun dieser Gott in der Schöpfung, dies zusammenzuführen, dann haben wir das erreicht, was Max Planck auch sagen wollte. Die einen eben anfanghaft schon zustimmend und die anderen vom Ende her. Schön wäre es, wenn wir viele Menschen auf dieser Erde finden würden, die in diese Richtung versuchen zu denken und auch zu forschen, zu handeln und letztlich das Geheimnis der Schöpfung so für uns alle zu dem tiefsten und größten Geheimnis überhaupt zu machen, dass Gott aus nichts in Güte und Freiheit das Universum, den Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die geistlichen Wesen erschaffen hat.
Herr Pfarrer Gerstner, herzlichen Dank, dass Sie uns so viele Informationen gegeben haben. Das Thema war, wie begegnet uns Gott in der Schöpfung? Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, wir haben sie für Sie auf CD aufgezeichnet. Rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Viele hören uns auch von außerhalb Deutschlands. Sie bitte ich, vorab 0049 zu wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org, die Internetseite von Radio Horeb, dort gibt es auch die Sendung im Bälde zum Herunterladen als MP3-Datei, www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Pfarrer Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, darf ich Ihnen noch ein Zitat aus dem Buch der Weisheit mit auf den Weg geben? Dort heißt es über Gott, den Schöpfer. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, was nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist. Herr, du Freund des Lebens. So segne euch alle der Freund des Lebens, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lasst uns gehen in Frieden.
Dank sei Gott, dem Herrn. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.